Du, Tommy, musst du dich noch erinnern? Du hast mir zu meinem 40. Geburtstag, das ist knapp ein halbes Jahr her, hast du mir so ein Hautfältli-Entfernungsmittel geschenkt. Weißt du das noch?
Das weiß ich noch.
Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, weißt du, wer wahrscheinlich jetzt auch gefühlt in den letzten zwei Wochen um 20 Jahre gealtert ist und so eine Creme auch brauchen könnte? Der Todd Phillips und seine Kollegen von Joker von Lee Adeau. Und das wollen wir ja heute klären, warum das die so gealtert haben in den letzten zwei Wochen.
Das stimmt, ja.
Ja, hallo zusammen. Neuer Schau-mal-Podcast ist am Start. Wir sind wieder zurück im Duett heute. Wir grüßen ganz herzlich den Moski. Der fährt irgendwie mit seinem Busli durch halb Europa. Oder wo geht die überall durch? Der macht irgendeinen
Vor allem Italien.
Vor allem Italien, ja. Okay. Merci für die Korrektur. Also den Moski grüßen wir nach Italien.
Gruß geht raus.
Gruß geht raus. Und wir wollen uns, wie gesagt, eben heute mal um die Thematik vertieft kümmern in einem weiteren Shorts-Folge. Schau mal, einen im Nummer 61 rund sind wir etwa. Und wollen mal ein bisschen beleuchten, was da eigentlich passiert ist rund um den Film Joker 2 oder Joker von Lee Adeau. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen mit meinem bescheidenen Französisch. Ja, Tommy. Jetzt ist der Film also gute zwei Wochen in den Kinos, auch bei uns. Viel, viel Getöse im Vorfeld, Getöse auch nach der Premiere, auch an den Filmfestivals, wo er ist gelaufen. Komische Interviews mit den Darstellern, mit dem Regisseur. Bereits während der Produktion im Vorfeld schon sehr viele Schlagzeilen gemacht. Immer wieder neue Informationen und jetzt stehen wir also da. Der Film ist da, wir sind beide zusammen schauen. Und ja, wie ist es uns jetzt gegangen? Jetzt müssen wir da ein bisschen, mal das ein bisschen aufräumen, dass wir da unsere Meinung noch sagen
können. Also vielleicht würde ich da zum Einstieg gerade mal so ein bisschen Daten zum Film noch umschreiben. Also der Joker von Lee Adeau geht ja 2 Stunden 18 Minuten, das ist schon eine stattliche Lauflänge, wo wir hier wieder haben, leicht länger als der erste Teil. Und was markant angestiegen ist übrigens, und das sorgt ja jetzt natürlich auch ein bisschen für Troubles, ist, dass das Budget sich nur schon allein vor Produktion bei 200 Millionen herum bewegt. Und ich habe gehört, Promotion sind auch nochmal fast gegen die 100 Millionen. Also ja, da ist ziemlich Holz verwendet worden, kann man sagen, oder?
Und wenn ich schnell darf einhaken, ich frage mich, wo das Geld her ist. Aber da kommen wir sicher auch noch schnell kurz drauf.
Genau,
also, der Film sieht einfach nicht aus wie 200 Millionen. Aber ja, gut.
Ja, das geht heute relativ schnell, wie wir wissen, in Hollywood.
Offenbar, ja. Wer übrigens zum Budget verbunden mehr wissen will, kurzer Disclaimer, soll doch unsere Folge 59 hören, wo wir uns richtig über das aktuelle Hollywood-Blockbuster-Kino ausgelassen haben in einem ersten Part. Vielleicht kommt dort mal noch etwas. Wir schauen mal wortwörtlich und hören doch dort rein. Aber jetzt soll es weitergehen mit Lee Adeau. Hau uns noch ein paar Daten raus.
Ja, sicher mal zum Cast, wie die meisten sicher schon im Trailer haben können sehen, ist natürlich der Phoenix wieder der Arthur Fleck, alias Joker. Lady Gaga ist jetzt Lee Quinzel, alias Harley Quinzel. Und Brandon Gleeson spielt den Wächter, der Jackie Sullivan. Dann haben wir in weiteren Nebenrollen schon Zazie Beetz, nur ein Gastauftritt. Und dementsprechend dann auch noch von den alten Rollen der Lee Skill, Gary Puddles, der Kleinwüchsig, der auch wieder eine Gastrolle hat. Also ihr seht, das knüpft dort wirklich sehr direkt auch ein bisschen weit an dem ersten Teil an. Ja, jetzt gehen wir da, denke ich, mal ein bisschen spoilerfreier dahinter in der ersten von dem Joker-Film. Ich habe ja mega gehypt, sogar nach dem Trailer, oder? Weil ich den ersten Teil geliebt habe, wie viele andere ja. Und ja, jetzt haben wir es dort, oder? Mit dieser Rahmenhandlung. Also, die Regie ist auch wieder eben Todd Phillips, wie du es schon erwähnt hast. Auch wieder die gleichen Leute an Bord mit dem Drehbuch. Ja, wie ist dir das so gegangen?
Ja, also, man hat sich ein bisschen lösen müssen. ich glaube, ich habe es irgendwo in den sozialen Medien glaube, noch gepostet, ich muss mir jetzt wohl auch noch den Film antun. Also ich bin schon ein bisschen mit einer Negativhaltung, was vielleicht auch ein bisschen falsch war, in den Film reingegangen, weil man ja wirklich seit der Premiere, seit dem ersten, also seit dem Fall auch vom Embargo und erste Kritiken und Stimmen zum Film auf den Plattformen, die man kennt, rum war und man hat Reviews können lesen, auch die Interviews zum Teil mit den Schauspielerinnen, Schauspieler sind zum Teil befremdlich gewesen, insbesondere auch mit dem Joaquin Phoenix und mit der Lady Gaga, wo ich doch sehr speziell angefangen und ja, ich habe mich ein bisschen versucht von dem zu lösen, aber bin dann eigentlich so ein bisschen reingegangen, ich wusste, es wird ein Musical, du weißt es und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen so, ich hasse Musical, darum war es für mich eh schon mal eine Herausforderung gewesen. Und ich bin dann irgendwie ein bisschen, ja, ich will es nicht vorgreifen, aber so richtig komplett an die Wand gefahren hat mich jetzt das Ganze, was ich da in diesen 2 Stunden 18 Minuten gesehen habe, hat mich wirklich nicht gedacht. Ich kann aber die sehr vielen negativen Stimmen in Teilen auch verstehen. Das müsste man auch dann noch ein bisschen beleuchten. Aber das war so ein bisschen meine Achterbahnfahrt gewesen. Ich bin so ein bisschen rein mit einer Negativstimmung, bei der zwischendurch tatsächlich ein bisschen überrascht worden. Aber dann irgendwie gegen Schluss gleich ein bisschen unbefriedigend wieder raus. Und das war so ein bisschen die ja, Wandlung, gewesen, die ich da durchgemacht habe, oder die Reise durch den Film, ja, blöd gesagt.
Ja, ich glaube, mir ist es so ein bisschen ähnlich gegangen, oder? Weil ich habe mich sehr stark gefreut auf die Fortsetzung. Es geht ja jetzt so ein bisschen der Geist um eine Fortsetzung, die es nicht braucht. Wie habe ich die Vibes eigentlich noch gar nicht so gehabt, bevor das nicht die erste Kritik haben sie kommen, oder? Da habe ich gedacht, passt schon, kann man machen. Es hat ja auch ein Open End gehabt, der erste Teil. Und er ist wirklich ja sackstark gewesen. Also, da kommen wir ja dann auch noch dazu, zu dieser psychologischen Komponente, die hier Zentrum bildet von beiden Filmen, wo ich sehr angetan bin übrigens, eben von dieser Psychologie. Und ja, es ist nicht schon schwierig gewesen, wie du sagst, als ich mit dir rein bin, habe ich auch noch gesagt, du, ei, kommt das gut? Ich bin sehr mit angezogener Handbremse rein. Und ja, ich sage so, oder, für den Verriss, den er kassiert hat, muss ich sagen, hat es noch schlechtere Filme schon gegeben.
Also, ja, also sprich, ich muss da gar, also, ja. Dass man wirklich in eine Kategorie mit Morbius und solchen Gurken von den letzten Monaten und vom letzten eineinhalb Jahr reinwirft, auch mit einer Madame Web ist er schon verglichen worden, rein von der Bewertung her, muss ich sagen, für das ist er für mich schon in Teilen noch zu gut gewesen. Also, da gehe ich nicht ganz mit diesen Stimmen, aber da können wir dann noch auf eins zu eins zu sprechen kommen. Und vor allem, was mich ein bisschen gedünkt hat, ich glaube einfach, das muss wirklich auch die im Vorfeld ja, immer wieder komportierten Probleme, die man da bei den Produktionen hatte, mit dem Hin und Her. Und eigentlich hat doch der Todd Phillips gar nicht wollen. Und dann hat er irgendwie das Drehbuch etwa 20 Mal abgeändert und hat nicht so richtig gewusst, wo die Reise soll hergehen. Aber dann hat er gesagt, viele haben ja zum Beispiel, was mich zum Beispiel auch komisch dünkt, es sei so ein Mittelfinger an die Fans, an DC-Fans, ja, ja. Und so weiter. Genau. Es haben sehr viele Kritikerinnen haben das geschrieben und auch so beurteilt, es sei einfach wie ein Mittelfinger an alle Comic-Fans, all die, die das DC-Universe. Aber der Film hat ja zum Teil gleich wieder Anspielungen auf den ersten Teil, auf das DC-Universe, beziehungsweise es gibt auch gewisse Verbindungen, die geschaffen werden, die sind nur ganz, ganz am Rand, aber sie werden gemacht. Ja. Und darum stimmt ja das irgendwie auch nicht so richtig. Also,
mal, also ich glaube, weißt du, dass es eine Provokation auslöst, ein bisschen, oder? Ja. Ich glaube, dort haben wir dem Nennen noch einmal im Detail drauf zu sprechen, eben was der Mittelfinger genau der soll sein und umschrieben wird, oder? Also, ich habe schon das Gefühl, ob das jetzt wirklich alles zusammen durchgeplant ist vom Todd Phillips, dass er das extra gemacht hat, also provoziert hat, weil es hat auch geheissen, dass er sich ja mit den Studiobossen ein bisschen überworfen hat, also mit dem James Gunn und auch mit einem anderen neuen Part, oder dass er dort eigentlich hat gesagt, nein, die sind ja nicht an die Premiere gekommen und so, also Dort scheint schon ein bisschen auch Feuer unter dem Dach zu sein. Also die waren auch nicht nur so holdig gewesen. Also auch andere Leute vom Warner, Time Warner Konzern haben das eher kritisch gesehen. Weil, ich glaube, nach dem ersten Film oder nach dem Erfolg, weil der hat ja über 1 Milliarde Boxoffice eingespielt, der erste Origin Joker, haben sie ihn, glaube ich, auch ein bisschen vor Leinen gelassen. Also ich glaube, sie haben ihm dort auch ein bisschen das Vertrauen ausgesprochen, machen den zweiten Teil. Und, oder jetzt sind wir bei der Box Office Worldwide.
Ja.
Im Moment etwa bei 120 Millionen gesamthaft. Oder?
Aber ja, das ist, was natürlich weit hinter der Erwartung ist. Also das muss man ganz klar so sehen.
Genau, das ist sehr weit hinter der Erwartungen. Und er hat auch Domestic, also wenn man sieht in Amerika, das sind nur 42 Millionen bis jetzt. Oder? Das ist
Hölle, wenn ich.
Wahnsinnig.
Für diesen wichtigen Filmmarkt, oder?
Ja. Genau. Oder für das, dass man denkt, das wird ein Megaseller an der Kinokasse, weil so viele Leute eben schauen wollen. Wobei, noch ist nicht aller Tage Abend. Jetzt wird ja die Kontroversheit von diesen schlechten Ratings, was wir jetzt hier auch machen, aufgearbeitet. Sagen wir es jetzt mal so, oder?
Das ist richtig, also,
es besteht vielleicht für den Joker von Lia Dö noch ein bisschen Besserung, dass die Leute sagen, ach komm, so schlimm kann es jetzt nicht sein, und sich nicht noch geben. Also das,
so. Ja, ich glaube einfach, man merkt doch, dass so Pressestimmen und Online-Stimmen halt heute ein gewisses Gewicht haben. Und der Film ist bereits um einen sehr schlechten Stern gestanden und das hat sich jetzt schon ein bisschen auch abgebildet in den Box-Office und Besucherzahlen. Man merkt, dass da doch viel auch dieses Getöse rundum seinen Einfluss jetzt hat genommen. Und ja, ich glaube, jetzt so ein bisschen vom Rundherum, wir haben ja gesagt, wir haben uns versucht, ein bisschen zu lösen von diesen Negativstimmen. Und ich werde vielleicht mit etwas, was mir persönlich einfach aufgefallen ist, allgemein, ich habe es vorher gesagt, ich bin ja jemand, der Musicals wirklich nicht wirklich gut fängt, in filmischer Form, und übrigens auch in der Originalform nicht, was sehr selten in Musicals, ist einfach nicht so mein Ding. Und für das muss ich sagen, hat mich der Part an Musik und der Einsatz, wie die Musik auch eingesetzt wird, nämlich als gewisses Gimmick, die Musik tut hier ja auch gewisse Teile vom Film untermalen mit einer gewissen Idee. Die merkt man, die Idee, die ist dann am Schluss nicht mehr so konsequent umgesetzt. Aber was man damit eigentlich wollte machen, merkt man schon, hat mich gar nicht so stark gestört. Zudem sind die Lieder, die übrigens, glaube zu 99% alles Covers sind. Es ist also ein Musikfilm, der auf bestehende Musik zurückgreift und nicht auf Musik, die Max da für den Film komponiert hat, das muss man vielleicht noch sagen. Und für das, ja eben, also hat es mich nicht einmal so gestört. Ich habe einen viel stärkeren Musical-Anteil erwartet. Schon mal das so zum Allgemeinen. Und die schauspielerischen Leistungen haben mich eher so ein bisschen Nebenrollen enttäuscht, aber die Hauptrollen. Lady Gaga hat solid gespielt, jetzt nicht herausragend, sie kann grundsätzlich eine Schauspielerin, das wissen wir, seit der Star is Born sicher spätestens. Und beim Joaquin Phoenix hat man halt einfach das bekommen, was man schon im ersten Teil hatte. Das ist gut, das ist solid, aber so wirklich eine Weiterentwicklung vom Charakter hat dann gleich nicht stattgefunden. Das ist so ein bisschen mein übergeordneter Eindruck gewesen. Auch als ich nochmal darüber nachgedacht habe, im Nachgang, 2-3 Tage später, so zu den schauspielerischen Eindrücken. Brandon Gleeson in einer Nebenrolle, die mir noch gepasst hat, weil ich ihn gerne sehe. Und eben Zazie Beetz, die ich auch jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe, beziehungsweise vor allem auch so ein bisschen in Hollywood ja jetzt eigentlich ein bisschen Fuss gefasst hat. Und ja, wie soll ich sagen, das war so ein bisschen mein übergeordneter Eindruck gewesen. Wie ist es dir jetzt so gegangen in Bezug auf die schauspielerischen Leistungen und die Musik?
Also ich bin ja kennender Joaquin Phoenix Fan, oder? Ich finde ihn grandios, vor allem eben so die dramatischen Rollen, wo er dann so ein bisschen nah explodiert, oder? Das hat er immer wieder bewiesen, dass er das kann, die Rollen übernehmen, auch gerade bei Master, wo er so jemanden spielt, der psychisch angeschlagen ist mit posttraumatischen Erlebnissen. Also Psychologie und so Rollen, die in die Tiefe gehen, das steht ihm, oder? Wenn das Drehbuch stimmt, kann er das. Ich finde, eben auch hier hat er es nicht wirklich schlecht gespielt. Also, wie du sagst, vielleicht zu wenig weiterentwickelt ist die Rolle geworden von dem Arthur Fleck. Oder da hat man viel mehr noch pointiert, auch die Beziehung zu der Lea Quinzel gespielt von Lady Gaga. Die Chemie, dort hätte man mehr daraus machen können. Das muss ich auch sagen, das hat mir am Ende, gegen das Ende dann gefällt, dass das dann nicht so noch mehr Potenzial hat können entfachen zwischen ihnen zweien. Ich sage jetzt, ist auch geschuldet ein bisschen zum Drehbuch, dass die Chemie sich nicht hat können noch mehr aufschaukeln und vielleicht noch mehr können portieren, weil du sagst, Gaga, Lady Gaga, es kommen die Gesangspart. Viele haben gesagt, das sei ihr ein bisschen auch geschuldet, weil sie mitspielt. Ich denke, das ist jetzt auch ein bisschen die Regie gewesen, oder respektive das Drehbuch, das dort garantiert Todd Phillips reingespielt hat und die Idee hat wollen umsetzen. Mir hat das auch nicht so gestört. Klar, ich bin so musikaffin, sage ich ein bisschen weit, wenn es dazu musicalhaft ist. Ich schaue auch keine Musical-Filme bewusst. Aber meine Schmerzgrenze ist dort halt schon relativ hoch. Oder? Und wie du es ja auch hast gesagt, sie haben es gewissermaßen dosiert eingesetzt, aber viele Leute, da habe ich auch viele Stimmen und Reviews gesehen, gehört, auch von Audience, also von Zuschauern, hat es rausgerissen. Also sobald das Phoenix sind ja auch selber und Lady Gaga natürlich. Und das hat die so rausgenommen aus dem Plot. Also die Parts, wo sie eben die Gesangsstrophen nennen,
aber dort habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass so viel nicht ganz gecheckt haben, für was das Musik steht. Da haben wir ja auch noch direkt drüber geredet, auch direkt nach dem Film, wo wir heimgelaufen sind, haben wir noch über das geredet, nämlich, dass ja die Musik innerhalb des Plots den Zweck erfüllt, dass man nämlich Gedanken und Sehnsucht und gemeinsame Ziel, wo die Charaktere so ein verfolgen, werden nachher eigentlich in Songs wie verarbeitet und eine Art Traumebene wird sozusagen aufgetan. So habe ich das interpretiert. Ich glaube, so hat es wahrscheinlich der Todd Phillips auch ein gemeint. Aber das Problem ist, dass natürlich die Rahmenhandlung rundum sehr ernst und düster und sehr psychologisch und sehr Thriller-Attitude hat. Und zum Schluss ja auch noch, insbesondere im zweiten Teil nach der Pause, auch wirklich richtig Gerichtsdrama driftet. Und das muss man wirklich auch beachten, oder? Und dass dort die Leute rausgerissen werden, das kann ich verstehen. Oder? Insbesondere, weil man ja die tragische Figur von Arthur Fleck mit seiner offensichtlichen psychischen Störung, oder ob er sie dann wirklich hat oder nur spielt, das ist übrigens so eine Frage, die im Film aufgeworfen wird und irgendwie auch noch so richtig beantwortet wird, aber das ist ein anderes Thema. Und das Element zu kombinieren mit der Musik ist sehr, sehr schwierig. Vielleicht ein Quervergleich von einem Film, den ich auch nicht so gut finde, aber das ist eher ein bisschen mein Problem, der das auch schon mal gemacht hat und übrigens auch Oscar prämiert ist, nämlich La Vita e Bella. Ein sehr, sehr ernster Hintergrund, Zweiter Weltkrieg, Konzentrationslager. Ja. Der Benigni hat den Oscar bekommen damals, wir haben hier auch schon darüber geredet, bei «Schau mal». Ja. Und dort ist ja auch die Verbindung von Musik und also das Comedy und Musik und er ist ja auch sehr expressionistisch. Das versucht man dort ein bisschen mit dem sehr ernsten Hintergrund. Also, klar, der Musikanteil hat dort nicht die Rolle, die er jetzt hier hat, aber auch dort, oder? Die Kombination, dass die dort nicht rausreisst, das ist eine Kunst, das musst können, ja. Oder?
Es ist mega schwierig, oder? Ich finde, hier ist so nur teils gelungen, aber wie gesagt, ich habe dort eine höhere Schmerzgrenze, weil ich finde, Musik und Ausdruck von wegen eben, wie man mit Musik Gefühl transportiert, in dem Sinn hier jetzt bei Folia, da ist es ja mehr auch eine Dissoziierung vom Arthur Fleck mit der Lee Quinzel, wo er da zusammen interagiert, musikalisch, oder? Also das ist im Prinzip, driftet er dann fort und so Zeug, also nicht zu viele Spoilers, aber oder der sieht man dann, das entsteht die Kombo, oder? Und viele Leute haben gesagt, nein, ich will einfach Plot, ich will Gespräche, ich will dass die Chemie zwischen ihnen auf dieser normalen Plot-Dialog-Ebene stattfindet, oder? Und das hat er wie ein bisschen rausgenommen, hat das mehr in dem Musicalesque lassen spielen und wie gesagt, das hat für Kontroversen gesorgt. Und übrigens noch der Brandon Gleeson, ja, ich finde, er ist ein super Schauspieler, ich sehe ihn wirklich sehr gerne und in dieser Wärterrolle, die er dort eingenommen hat, hat er auch ein paar Parts, wo er ist einfach auch gut in dieser Nebenrolle. Und das ist, wie du sagst, oder im Gesamthaften er gesehen, ich sage jetzt auch Kostüm, also insofern die Sachen, wie sie es haben aufgetan oder ja. Stages oder so.
Set. Die Ausstattung ist gut, Kameraarbeit ist gut, Production solid. Ist gut, solid. Warum sie 200 Millionen kostet, ist eine andere Frage. Ich glaube, da gibt es viele Spekulationen. Was schlussendlich hundertprozentig stimmt, ist nicht ganz belegbar. Es gibt Spekulationen darum, dass man die Schauspieler sehr gut hat vergütet und nicht am Erfolg hat beteiligt dafür. Das heisst, dass relativ viel Gage geflossen ist in die Haupt- und Nebendarsteller. Es gibt gewisse Spekulationen, dass es so mit der Produktion selber zu tun hat. Weil wirklich so wie ein Blockbuster 200, 250 Millionen sieht es jetzt nicht aus. Also das ist nicht böse. Wir sagen ja, Production ist gut und Kameraarbeit ist gut und die Schnittarbeit ist gut. Das ist alles okay. Aber ja, also für 200 Millionen sieht es einfach nicht aus. Aber das ist, was ich aber vielleicht noch muss sagen, vielleicht die, die jetzt noch nicht haben gesehen. Also es ist weder West Side Story noch Grease. Also das müssen wir schon sagen.
Nein, absolut nicht.
Also da sind wir weit von dem entfernt, dass wirklich eigentlich die Musik und die Musical-Anteile das tragende Element von diesem Film sind. Die Angst kann ich sicher denen, die auch das vielleicht nicht so schätzen oder nicht so gerne sehen oder mit dieser Verbindung aus Ernsthaftigkeit und Musik vielleicht ihre Probleme haben, kann ich wirklich sagen, das ist es nicht. Es ist nicht ein klassischer Musical-Film oder jetzt aus der Neuzeit, wie zum Beispiel La La Land oder so. Das ist es nicht.
Was man aber auch dazu, glaube ich, kann sagen, ist ja, dass es auch kein klassischer Comic-Film ist. Das ist ja die Ironie, oder?
Es ist jeder Musical. Nein, das ist es eben nicht. Also für Comic
ein klassischer Comic-Verfilmung. Ja. Ja. Ist auch schwierig, oder? Weil es mehr ein psychologisches Drama ist. Es muss man hier ein psychologisches Thriller-Drama, wo einfach dort das Zentrum bildet.
Und jetzt
Comic-Element schwirren eben drum um.
Genau, und jetzt kommt der Kritikpunkt, den ich im Nachhinein, da ich zuerst ein bisschen noch darüber nachdenken, wo viele geäussert haben, wenn man nämlich den Comic-Hintergrund weglässt und es als psychologischen Thriller, wie du es ja jetzt so beschreibst, sieht, dann ist es ein 0815-Film. Dann ist es wirklich ein 0815-Film, der zwar durch gute schauspielerische Leistungen auftrumpft, aber inhaltlich ist das ein psychologisches Gerichtsdrama mit einem Mann, wir nennen ihn jetzt mal so, wo jetzt der Joker-Hintergrund lassen wir jetzt mal weg, der offensichtlich eine psychologische Störung hat und es eigentlich darum geht, zu klären, ist er schuldfähig oder ist er nicht schuldfähig. Und das, sorry, also das haben wir in gefühlten 20'000 Gerichtsdramen und psychologischen Thriller, ob jetzt aus Hollywood oder Europa, schon gesehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, wo ich muss sagen, der ist nicht ganz unberechtigt.
Das Einzige, was ich vielleicht dort noch daraus rausnehme, wo du sagst, man hat schon viel gesehen, trotzdem finde ich, dass der Phoenix die Rolle vom Arthur Fleck, der jetzt eben der psychisch gestört Mann spielt mit all diesen Resten, die psychische Störung doch für mich sehr gut spielt. Also, es immer hat jetzt nicht hunderte die Rolle, wo ich sage, ah, da hat mir jetzt genau, also eben das affektierte Lachen oder die Schizophrenie und da sind ganz viele so psychologische Sachen drin, da braucht man schon das Feeling, oder? Also das kann ich nicht viel, sage ich jetzt ein bisschen provokativ gerade. Er spielt es hier im zweiten Teil für mich nicht konsequent aus, leider. Was auch im Drehbuch wahrscheinlich hier geschuldet ist, weil die Figur Arthur Fleck ist hochkomplex, eigentlich, wo man es aus dem ersten Teil kennt, oder? Und sollte jetzt hier, wie du sagst, eigentlich noch mehr zur Detonation kommen. Es ist wie eine, sie haben das auch in gewissen Reviews erwähnt, oder? Es ist wie ein langer Epilog, ein bisschen provokativ, oder? Von der Geschichte vom ersten Joker-Film im Bezug, den er dann nimmt, zu dem, und dann so der Lang-Epilog, eben wie du sagst, vielleicht auch ein bisschen Gerichtsdrama noch drin spielt, ganz klar, macht, oder? Und das hat, glaube ich, viele Leute ein bisschen konsterniert, oder?
Das stimmt, ja. Ja, und das sind wirklich auch Punkte, die man muss in Abzug bringen, auch wenn wir vielleicht eher, sag ich jetzt mal, nicht den totalen Verriss sehen und so, glaube ich, ein bisschen entspannter anschauen als Gesamtwerk. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Einstellung dazu, zumindest habe ich immer noch das Gefühl, dass wir in diese Richtung tendieren, aber es gibt klare Kritikpunkte, die einfach nicht wegzudiskutieren sind. Ich fände es gut, wenn wir noch zwei, drei Szenen vielleicht ein bisschen genauer beschreiben können.
Genau.
Noch ein bisschen ins Detail gehen, dass wir so einen Spoiler-Part wechseln. Vielleicht dort einen kleinen Wechsel machen. Also das heisst, jetzt nach gut rund 24 Minuten müsst ihr ein bisschen skippen. Wir machen einen super Timestamp. Und geht so ein bisschen in ein paar Szenen rein, wo wir noch kurz diskutieren wollen. Und am Schluss ziehen wir unser Schlussfazit, dann könnt ihr dann wieder einsteigen, wenn ihr den Film noch nicht habt gesehen. Gut, Tommy,
genau.
Szenen. Ja. Also, wir sind ja direkt innen, nahtlos, nach dem ersten Teil. Es geht eigentlich nahtlos weiter. Offensichtlich hat sich das Mysterium jetzt so geklärt. Der Arthur Fleck ist also definitiv im Gefängnis. Er ist also definitiv oder es ist ein bisschen spekuliert worden nach dem ersten Teil, was ist in seinem Kopf gewesen, was hat es wirklich gegeben, es hat ja da die Szene auf der Straße gegeben, du musst dich erinnern im ersten Teil,
genau,
mit der Riot und so, wo man nicht so richtig gewusst, denkt er sich das aus, und ist eigentlich schon lange im Gefängnis oder in psychiatrischer Anstalt, oder ist es tatsächlich so? Und jetzt starten wir also rein und er ist dort sich so ein bisschen am eingerufen mit seinen Mithäftlingen. Was ist so deine erste Szene, die dir noch im Kopf ist geblieben?
Also für mich ist eigentlich der Einstieg vom Film eben dort mir schon recht präsent, oder, wo er in dieser, schon ein paar Monate anscheinend jetzt in diesen Zellen hockt oder in Arkham und recht marot abgerockt, sehr depressiv abgelöscht. Eigentlich durch die Zellengänge geht, oder, aus ihnen eigentlich auch Hops nehmen an dem, was er hat gemacht, oder, in dieser Show, der eine erschossen und dann mit den Witzen, die nicht haben funktioniert und so, also, das ist, eben der Murray, den er erschossen hat, und das hat mich gecatcht, weil dort siehst du so ein bisschen die Verzweifeltheit, die der Arthur hat in diesem Knast, oder, dort habe ich das gespürt, oder, dass man nicht ernst nimmt, dass er so das schwere, depressive, dark and gritty ist dort auch so drin. Das hat mir irgendwie noch so zugesagt, oder? Und er trifft er dann natürlich nach einem Weile, ist ja das Nenner, wo er auf die Lee Quinzel trifft, oder? Wo da am Gesangs stattfindet, also Gesangskurs, den sie belegen. Und dort kommt ja das Nenner langsam die Stange, die Chemie, oder? Wo die Lee Quinzel eben auch bei Arkham einhockt und ein Nenner so ein bisschen in seine Bann ziehen will. Und sie ist ja wiederum sehr fasziniert von der Figur Joker, also gar nicht erst vom Arthur eigentlich.
Richtig, ja. Das wird ja dann auch noch zur grossen Zäsur im Verlauf des Films.
Genau, oder? Und das zeigt ja eigentlich, und da kommen wir jetzt übrigens auch noch, das schlüsseln wir dann vielleicht am Schluss
und
noch
auf. Achtung!
Das sagt Mittelfinger.
Achtung, das ist auch nicht ganz comic-like, oder? Also die Harley Quinzel oder die Harley Quinn hat eigentlich eine komplette Faszination vom Joker in den Comics. Die sind ja sogar wie ein Bonnie and Clyde Paar sehr lang, also in sehr vielen Vorlagen. Und mit dem bricht der Film vor allem im zweiten Teil ein bisschen. Zumindest wird das angedeutet.
Und vor allem ist sie nicht eine Insassin, oder? Das muss man auch erwähnen.
Das ist Harley
Quinzel ist eine Comic-Vorlage eigentlich in den meisten Interpretationen, nämlich eine Psychiaterin, die den Joker behandelt in Arkham.
Das ist richtig, ja.
Und das habe ich zuerst habe ich nämlich eine andere Vermutung gehabt. Das ist ja so ein Trugschluss gewesen, wo ich gedacht habe, vielleicht will sie insgeheim ihn analysieren, was genau dahinter steckt. Oder? Mit dieser Prämisse bin ich übrigens dort ein bisschen rein, dass sie so wie eingeschleust wird und ihn psychologisch begutachtet, inkognito.
Genau.
Das hat nicht stattgefunden. Also sie hat es bewusst gemacht, sie hat es bewusst ja wollen. Mhm. Sie hat sich ja dort in Arkham eingeschleust, wie man später dann vernimmt, wo er mega enttäuscht ist. Also dass das eben gar nicht, dass das mehr von ihr her inszeniert ist worden, weil sie eben den Fetisch auf die Figur Joker hat, wo ja eigentlich weniger eine Abspaltung vom Arthur selber immer wieder ist.
Richtig,
oder,
ja.
Dass der, und das habe ich auch faszinierend gefunden. Oder? Am Anfang ist der Part Joker, der ja eigentlich sehr dungen ist, oder? Der ist nicht spürbar. Der ist
richtig,
eigentlich in ganz kleinen Nuancen nur spürbar und dann hocht es langsam im Plot so auf, oder? Oder wie ist es dir so gegangen dort?
Ja, also ich finde eigentlich den ersten Drittel das erste Drittel, so bis zur ersten grösseren Musikszene, ist wirklich so klassisches Gefängnisdrama. So, so Shawshank Redemption in Mini-Format oder so. So fährt es ein bisschen an, so werden wir ein bisschen reingenommen in den Film. Und dann kommt es dann zuerst mal eigentlich auch zu gewissen Musikparts, die sind auch ein bisschen ausgelöst von der Lady Gaga, die ja Harley Quinn selbst spielt. Und dort so ein bisschen merkt man, die Musik wird eigentlich relativ offensichtlich, wird man da auf eine Traumebene gehoben. Also, oder auf eine Gedankenebene, die irgendwo in den Köpfen stattfindet, vom Arthur Fleck bzw. vom Joker, wo der Joaquin Phoenix eigentlich auch gut, also dort die Schnitte aus dem Gefängnis raus in die Szene, habe ich eigentlich nicht so schlecht gefunden. Also wenn du dir nicht ganz auf den Kopf gehabt bist, sagen sie ein bisschen böse, dann merkst du, dass da wie eine Traum-Gedankenebene symbolisiert wird mit diesen Song-Einlagen. Und das ist bewusst als Stilmittel gewählt. Das kann man, wie gesagt, schlecht finden. Das kann man auch gut finden. Ich habe eigentlich am Anfang gar nicht so Mühe gehabt mit dem. Es wird natürlich nachher zu einem Durgimmick. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem. Und wenn man nachher die Gesangsparts haben dann nicht so einen grossen Impact auf die Story, wo man sich nachher ein bisschen müsste fragen, ja gut, da hat er jetzt das Musical-Element einfach reingetan, um eine gewisse Ebene dazu zu tun, aber die Story vorantrieben haben eigentlich die anderen Szenen, die Gerichtsszene insbesondere dann im zweiten Teil, bis zu einem, ich sage jetzt mal, schief gegangenen Ausbruch und so weiter. Also da gibt es verschiedene Themen. Und zum Teil auch sind so die Handlungen von den Charakteren nicht so logisch. Also insbesondere eben auch das Verhalten von der Lady Gaga als Harvey Kinzel ist irgendwie komisch geschrieben, wie sie mit ihm umgeht im Gefängnis, dass sie die Nähe sucht und versucht zu manipulieren oder tut sie ihn doch nicht manipulieren. Und das ist irgendwie nicht so stringent. Aber dann erfahrt man irgendwie plötzlich, sie ist eigentlich ist sie freiwillig dort drin. Das ist eben der Bruch mit der Vorlage aus den Comics und so weiter. Also, irgendwie. Und dort hat es schon so ein paar Holperer drin gehabt für mich, muss ich sagen. Storyline-technisch.
Ja, natürlich auch immer schwierig, eben, wenn man Comic-Vorlage beizieht, oder? Ganz klar. Jetzt, Harley Quinn hat man einfach anders im DC-Universe vielleicht ein bisschen im Comic-Likeren. Im Gedächtnis oder als Figur und so. Und das ist sie jetzt im Film gar nicht. Oder? Sie ist zwar schon so ein bisschen ganz mini-evil-Parts oder eben auch ihre ganze Psyche wird für mich fast wie zu wenig dargelegt. Also sie legt eben dort, wie du sagst, mal ein bisschen Feuer in diesem Klavier, dann brennt es und dann haben sie einen Fluchtversuch, wo sie dort ja raus wollen. Das habe ich ein paar gefunden. Es ist nice, weil das zeigt, sie ist ein bisschen freaky, oder? Aber dann hat man noch einen müssen draufsetzen. Und das haben sie wie zu wenig gemacht nachdem. Das stimmt, oder? Ja. Weil sie ist wirklich eine irre Figur in den Comics. Also sie hat da Halluzinationen, sie hat da Visionen, whatever und so. Also, und eben auch die comichaften Sachen, die sie vielleicht an sich hat. Also jetzt nicht, dass sie wie eine Margot Robbie soll daherkommen. War nicht, das hat ja nie erwartet. Aber dass sie so eine eigene Tonalität entwickelt. Und die ist für mich nur am Rand spürbar, oder? Also, die Faszination, die sie hat gegenüber dem Joker, das ist ja auch in den Comics, also dass das eben nicht, das ist ja die Folie à deux, der gemeinsame Wahnsinn, also die psychotische Ebene, wo sie dann sich drüber aufschaukeln oder sie ihn auch immer wieder ankicken, dass der Joker vorkommt. Das funktioniert temporär. Temporär und dann, wie du sagst, nicht konsequent umgesetzt.
Richtig, ja.
Es eskaliert für mich fast zu wenig am Schluss. Das ist für mich fast schon einer von den größeren Kritikpunkten näher. Aber wir gehen doch noch in den Gerichtssaal. Übrigens, das ist ja auch noch etwas, das habe ich
nachher erst. Im zweiten Teil, ja.
So im zweiten Teil, wie du sagst, wird es dann ein bisschen das Gerichtsdrama, wo sie dann mit alten Protagonisten kommen.
Ja,
ein
bisschen der Jury oder so. Ja, das ist schon noch spannend, ja.
Und der eine Lawyer dort, also der eine Anwalt, der Staatsanwalt, ist ja der Harvey Dent. Das habe ich zuerst gar nicht geschnallt. Der Harvey Dent ist ja bekanntlich der später mal der Two-Face.
Richtig, richtig.
Und das ist mir echt wirklich zuerst so rumgegangen.
Ist das nicht, das habe ich schon
gecheckt. Nein, ich bin auch in einem anderen Ich war in der Part drin, habe das erst nennen so, ah ja, das ist ja der Harvey Dent gewesen. Und das spielt übrigens noch eine grosse Rolle. Weil es gibt ja dann noch die Detonation. Und bei dieser Detonation liegt er ja näher am Boden. Und dann ist er ja verletzt. Und es wird spekuliert, dass allenfalls in dem Elseworld, wenn jetzt da vielleicht zwar nicht der Todd Phillips, aber ein anderer Regisseur, das aufgreift. Also, dass er durch die Verletztheit gleich noch ein Part Two-Face könnte bekommen. Das ist noch Spekulation am Rand. Genau.
Ja, der Two-Face ist eigentlich auch so ein spannender Charakter, wo zwar jetzt in den Nolan-Filmen auch eine gewisse Rolle hatte, und auch in anderen Batman-Origin-Filmen noch eine Rolle hatte, insbesondere einem von der schlechtesten. Aber übrigens auch mal verkörpert worden von Tommy Lee Jones, machst du dich vielleicht noch erinnern? Lange ist sehr im trashigsten, in einem sehr trashigen Batman-Film. Vom Aaron Eckhart natürlich bekannt, der Harvey Dent, aus der Nolan-Film, beziehungsweise aus dem Nolan-Film. Und ich glaube, aber dort ist eben das, was man eingangs hat gesagt hat. Man schafft die Verbindungen eben gleich. Es gibt, ich werde noch schnell aus dem Gerichtssaal, das hat mir einen coolen Part gedacht, mit dieser Bombe und diesem Fluchtversuch. Solche Parts werden dem Film fast mehr gut an. No? Nicht, dass sie jetzt unbedingt mehr Spektakel braucht, aber so Brüche, überraschend, wo irgendwie dem noch ein bisschen Pfeffer geben, noch ein bisschen etwas mehr dazu tun, wo plötzlich etwas Unerwartetes passiert im Drehbuch. Und das ist dort so ein bisschen, nur ein bisschen angedeutet worden. Das finde ich ein bisschen schade, dass es von dem nicht mehr hat gegeben.
Es ist ja auch so, dass im Gefängnis sieht man gewisse Parts, wo der Arthur immer wieder so ein bisschen mehr aufkommt als Joker, oder? Nur aber immer so gering. Und dann siehst du ja die Faszination der Häftlinge, je mehr Joker er wird, je mehr Selbstbewusstheit erlangt er wieder
richtig,
zurück.
Ja. Das ob bei seinem Plädoyer im Gerichtssaal ist er ja eigentlich auch der Joker-Charakter, oder? Mehr als Arthur Fleck.
Genau. Und
was übrigens, sorry, wenn ich noch schnell unterbreche, was aber im kompletten Widerspruch zu den Aussagen von Todd Phillips steht, der ja hinter dem Film steht, der sagt, das ist eigentlich ein Film über Arthur Fleck, aber warum machst du den gleich sehr viele Parts, wo du den Joker-Charakter in Vordergrund wieder stellst. Also so richtig konsequent ist es eben dann nicht.
Nein, also weißt, er benutzt natürlich den Joker als Vehikel für den Arthur zu transportieren. Das sehe ich
das
so. Oder das ist wirklich dort, wo sich halt das Ganze ein bisschen ins Bein schießt, wo wir ja jetzt auch ein bisschen gemerkt haben, dass er die psychische Störung von dem Arthur, wo ja den Joker mitverkörpert oder eben die gebaltene Persönlichkeitsstörung hat an sich mitschwingt in der Schizophrenie. Das hat übrigens auch noch einen Namen, Hebräne-Schizophrenie, das gibt es wirklich. Das ist so eine Kategorie, wo zum Beispiel das affektive Lachen, das er immer hat, oder wo er so unpassend, unpässlich lacht zwischen ist auch grandios, ist auch sehr schwierig zu spielen. Und das macht er eben ja in diesem Gerichtssaal auch. Also, eben, was ich damit sagen will, ist, dass sie die Rolle, eben, wenn er dann mal loslegt und der Wahnsinn ein bisschen mehr zu tragen kommt, in dieser vermeintlichen Joker-Rolle, dass eben die Leute so mitgerissen werden. Und das hätten sie konsequenter, zum Beispiel das Gericht hätten sie in der ersten Hälfte des Films können machen können und die zweite Hälfte wäre die Eskalation gewesen. Nämlich, weil die Leute ihm wären nachgesprungen und oder Lee Quinzel vielleicht, im Duett der Wahnsinn in Stadt hätte entfaltet, das ist ja das, was eigentlich die Fans erwartet hätten, oder?
Ja, sind wir ganz und übrigens, ehrlich. Weil du gerade bei ihrem Zusammenspiel bist, wir haben uns beide darüber aufgeregt, ich werde es heute schnell noch erwähnen, 10 Sekunden. Es ist ein Unding, das immer wie mehr kommt. Es haben wieder komplette Szenen und Szenerien und Montagen aus dem Trailer gefehlt und die kommen nicht im Film vor. Und das ist eine ziemlich prägnante Szene, wo sie beide einen Stegen herab tanzen oder gumpen. Es ist nicht ganz erkennbar im Trailer. Und die hat komplett im Film gefehlt. Und das fällt mir auf. In den letzten Jahren kommt es immer wie mehr vor, dass man im Schnitt dann Trailer-Szenen zeigt, aber im Schnitt vom Film dann die Szenen komplett rausschneidet. Und das ist ein Unding, oder? Weil da werden gewisse Erwartungen geschaffen und die werden nicht eingetroffen. Und mit dem habe ich wirklich ein Problem. Das ist ein Unding, ja.
Es ist ein bisschen fake, vielleicht manchmal. Eben auch Sassy Beats, der glaube relativ beliebt ist, kommt glaube explizit im Trailer vor und so Sachen. Gewissermaßen spielt man ein bisschen mit der Emotion, eben mit der Erwartung.
Ihre Screentime ist 3 Minuten, 4 Minuten, oder? Sie wird befragt im Gerichtssaal, nicht mal. Also wirklich sehr, sehr kurz, oder? Und das ist ein bisschen fake, wie du sagst, ja. Das ist ein bisschen schade. Ja, jetzt sind wir am Schluss angekommen. Dort ist mir vielleicht noch eine Szene noch ganz, ganz kurz in Erinnerung geblieben. Ich glaube, wir sind im Spoiler-Part. Der Arthur Fleck wird also von einem Mithäftling abgestochen, also er wird ermordet im Gefängnis. Ein Häftling, der von ihm so fasziniert ist und selber ein Psychopath offensichtlich scheint zu sein und ihn dann eigentlich absticht im Gefängnis. Und im Hintergrund in dieser letzten Szene, das ist eine der letzten Szenen vom Film, wo der Arthur Fleck nachher am Boden verblühtet, was übrigens eine Szene ist, die recht gut gespielt ist, ein bisschen langgezogen, muss man sagen, die Sterbensszene für mich, die Shaq in Phoenix ein bisschen sehr ausufernd da darstellt. Und dann im Hintergrund sieht man wieder die Anspielung eben auf Comics, nämlich sehr schlecht erkennbar. Ich glaube, du hast es zuerst gar nicht gecheckt, wir haben nämlich noch darüber geredet.
Also im Nachgang, ich habe es mir erst nennen, wo es nicht ist, also eben der Arthur ist recht im Vordergrund gewesen, ich habe nur schematisch gesehen, dass er etwas gemacht hat, habe mich aber fast zu fest auf Arthur fixiert.
Genau.
Und du hast mir das nennen, ist mir das
ja, in diesem verschwommenen Hintergrund sieht man, wie der Mithäftling sich näher so nach der klassischen Vorlage das Maul verschneidet, also auf der Seite, um das Joker-Lachen sozusagen in sein Gesicht zu ritzen. Das ist ein Bild, das man sogar schon aus den Jack Nicholson-Filmen kennt. Das kennt man aus dem Nolan-Film. Also das ist tatsächlich wieder eine Anspielung auf die Comics. Und das für das, dass es eben so losgelöst soll sein von den Comics und den Finger zeigt, macht mir doch die ein oder andere Anspielung zu viel. Ja, und dann sind wir am Schluss und dann gehen wir raus aus einem Folie à deux, um einen heiss umstrittenen Film. Jetzt müssten wir, glaube ich, langsam unser Fazit ziehen, oder was meinst du?
Ja, ich glaube, wir können da den Roundabout wegmachen. Übrigens noch schnell vielleicht eingeschwungen auf die Szene noch zurückzukommen.
Ja, sicher, ja.
Mit dem Joker-Face. Es ist ja in den Comics, gibt es gewisse Vorlagen, wo nicht ganz klar ist, wer ist überhaupt der Original-Joker, oder? Und das ist dann so der Wink mit dem Zaunpfahl, weil es ja wirklich die gleiche Comic-Anlehnung ist, ist eben das, dass ja der Arthur zwar der Joker hat verkörpert, aber der andere sich dann der als auch der Wahr-Joker, also vielleicht könnten die Puppen. Also es hat dort ja eben, wie du sagst, die Zusammenhänge und doch nicht von dem her, genau. Das ist es so.
Ja,
gut.
Fazit, Tommy. Jetzt sind wir also draussen, jetzt haben wir viel darüber geredet, die Details. Was geben wir ihm für eine Schau-mal von unserer Schau-mal-Bewertungsskala? Von dir aus gesehen. Schwierig.
Es ist schwierig, es ist wirklich sehr schwierig. Ich würde ihn nicht so runterranten, wie das zum Teil in anderen Foren gemacht wird oder Ratings. Ich bin vorsichtig, ich tendiere so zu einem schaubar. Ich würde ihm jetzt gleich alles durch das, dass ich natürlich die Positionierung halt, weil der Film sehr stark auf Psychologie aufbaut und es ist somit fast kein Comicfilm, es ist ein Anlehnung von den Figuren an Comic, versteht sich aber eben mehr als psychologisches Drama, Thriller, weil ich halt das gerne habe und mich Musical Parts nicht so immens gestört haben wie vielleicht andere und trotzdem alles in allem die filmmacherische Art, die ich als sehr okay habe empfunden, trotz diesen Kritikpunkten, die man jetzt hier äußern kann, eben, dass er mehr ein Epilog vom ersten Film ist, das kann man so auch sagen und festhalten. Und eben Comic-Anlehnungen eher dezent als jetzt explizit aufkochend sein und das Finale für mich vor allem nennen, sage jetzt die letzten 20 Minuten oder mehr, einfach ein bisschen, es hat mehr Kaltplatz gehabt. So jetzt 3,5 von 5.
Du bist immer noch bei du bist noch bei einem Schaubar, hä?
Ja, er ist schaubar. Er ist absolut schaubar. Und ich habe da jetzt denen vielleicht ein bisschen krasse Kritiken hier entgegen, aber das ist auch mir geschuldet. Das ist, ich sage auch, vielleicht eine Geschmacksfrage. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, aber nicht so viel.
Ja, ich kann nicht viel mehr sagen. Und bin grösstenteils so deiner Meinung. Ich finde, der Film hat seine problemrechtigten Kritiken und Probleme, die auch bei mir nicht ganz wegzudiskutieren sind. Er hat seine Probleme auf der Erzählebene, auf der Storyline-Ebene, wo eigentlich mehr Drama, mehr Gerichtsdrama als etwas anderes ist. Er ist auch zum Teil in Teilen oder zum Teil nicht wirklich stringent erzählt. Er ist schauspielerisch, insbesondere bei der Figur von Arthur Fleck. Zwar, wie du richtig hast gesagt und auch meine Meinung abbildet, er ist gut gespielt immer noch, er bringt das psychologische Element gut über, aber er entwickelt sich sehr schlecht. Und Harley Quinzel, gespielt von der Lady Gaga, ist dort natürlich auch in einem ähnlichen Fahrwasser. Sie spielt das solid, aber so wirklich mitreissen tut es einem dann auch nicht. Und also die schauspielerische Leistung, die Storyline und die Höhepunkte, die der Film hat, das ist eine Riot-Szene, das ist dann auch der vermögliche Ausbruch nach dem Gerichtsdrama. Es gibt eine grosse Musical-Szene, wirklich mit einem grossen Setpiece, auch mit ihnen zusammen, wo die Lady Gaga noch am Klavier ist. Das sind alles Sachen, die auch wirklich handwerklich gut gemacht sind. Allgemein, wir haben es gesagt, die Höhepunkte sind auch ein bisschen Bilder, Kameraarbeit, Schnitt und so, wo wirklich gelungen ist. Darum bin ich eigentlich in einem ähnlichen Bereich wie du. Ich kann auch nicht so hart abstrafen, wie das zum Teil Leute machen, die sagen, es sei der schlechteste Film vom Jahr und was da alles ist geredet worden. Er ist eine leise Enttäuschung, das auch für mich. Und ich würde ihm ein knappes 3 schaubar. Er kratzt für mich am nicht unbedingt her schauen. Bis schaubar, aber ich bin auch auf einem schaubar mit 3 von 5. Und mehr ist es bei mir dann doch nicht. Genau.
Gut. Ja, ich hoffe, ihr habt euch da ein Bild machen mit unserem Roundabout bezüglich von Lia Dö. Ich sage, gebt ihm eine Chance und wir hören uns gleich wieder. Von dem her wünsche ich euch alles Gute.
Ja, ich sage auf Wiederhören im Schaumal-Podcast, das nächste Mal wieder mit neuen Themen. Das war es von Lia Dö im Shorts. Tschüss zusammen.